und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse. Und tja, ich habe es ja schon angekündigt oder schon ein paar Mal damit gedroht, dass Star Trek ein immer wiederkehrendes Thema ist. Und deshalb habe ich mich entschlossen, heute mal über eine Star Trek-Folge zu reden, die ich ganz, ganz, ganz besonders toll finde. Und da, apropos wiederkehrendes Interesse, auch mein Gast fällt unter dieses Motto für die heutige Folge. Hallo, lieber Raphael.
Hallo, Gregor. Ich möchte anmerken, ich wurde mit Bier gelockt, aber ich hätte auch so drüber geredet.
Ich habe gesagt, hast du Bock, mit mir über Deep Space Nine zu reden? Es sind in 12 Stunden, du musst es vorher noch gucken. Und du hast gesagt, na klar, bin ich sofort dabei.
Ja, aber danach wurde mir Bier versprochen und das, ja, da nagel ich dich drauf fest.
Stimmt, ja, ich habe gesagt, ja, ich schulde dir auf jeden Fall, ja, sehr gut, ja. Siehst du. Aber ich bin der Meinung, du hättest es wahrscheinlich auch so
gemacht. Ja, aber du weißt doch, was der Joker gesagt hat, wenn du etwas gut kannst, dann mach es nicht umsonst.
Richtig. Ja, ganz genau. Ja, und da habe ich habe auch tatsächlich als erstes an dich gedacht, als ich überlegt habe, nochmal über diese Folge, über die wir gleich sprechen, da habe ich gedacht, Mensch, der Raphael ist ja auch einer, der auch so Deep Space Nine auch schön zu schätzen weiß, ne?
Definitiv meine absolute Lieblings-Star Trek-Serie, vor allem so nach der ganzen TNG-Zeit, wo die Föderation immer so perfekt und die Menschen so moralisch überlegen dargestellt werden, und da wird das mal wieder so ein bisschen aufgebrochen und daher liebe ich das.
Ja, ich hab da auch drüber nachgedacht, weil eigentlich klar, TNG ist einfach so das Ding, mit dem ich so erwachsen geworden bin und oder halt groß geworden bin und was immer so die große Liebe sein wird. Aber also als Serie in Gänze ist halt Deep Space Nine für mich die beste Star Trek-Serie. Und das, obwohl sie halt auch so anders war als die vergleichbaren Serien, die so rausgekommen sind halt. Ne? Also halt Raumstation, Krieg, Dunkler, also alles, was sie jetzt auch versuchen und jetzt im Moment nicht so gut hinkriegen, haben sie in den 90ern schon sehr, sehr mutig hingekriegt. Und ich bin auch ich habe in letzter Zeit echt viel rewatcht von Deep Space Nine, und ich finde einfach, du hast es auch, glaube ich, mal gesagt, Sisko ist wahrscheinlich der beste Captain. Was so auch die Entwicklung angeht.
Ja, ich sage am Anfang komplett dagegen, will gar nicht Captain werden. Er möchte immer Kommandooffizier, aber schön im Feld. Er ist ein Pragmatiker, und anfangs halt komplett gegen dieses ganze Religiöse. Und wie er dann zum Schluss so mit sich im Reinen ist und wirklich auch eine religiöse Führungsfigur ist.
Wenn man sich das mal überlegt, der ist als alleinerziehender Vater Witwer eingeführt worden halt, ne? Er ist, wenn du das mal so mit den anderen vergleichst, er hat ein Kind, ne, war also nahezu ein erwachsenes Kind, er hat seine Frau verloren, hat also auch so ein Trauma, dann halt dieses schwierige Kommando, dann diese religiöse Verehrung, dann diese Entwicklung, die er im Laufe der Jahre da durchmacht, dass er das immer mehr annimmt und in seine Persönlichkeit so integriert und damit, wie du eben schon gesagt hast, im Reinen ist. Das ist, ich glaube, kein Captain hat sich ansatzweise so sehr entwickelt wie Sisko.
Ja, und vor allem das Schöne ist ja, was ja immer gesagt wird bei TNG, das ist Familie. Das Gefühl hatte ich bei DS9 immer mehr, weil die so richtig zusammengewachsen sind. Das ist diese Gespräche, die da auch manchmal auf der Ops oder so geführt werden, das hatte so viel mehr von so, ja, was, wie wir es ja selber kennen, wenn man mit Kollegen schnackt. Dieses Frötzeln untereinander, die wirkten so auf eine angenehme Weise lebendig, und die hatten im Gegensatz natürlich zu einer nicht genannten Serie, die es momentan mehr mäßig versucht hat. Sie haben sich Zeit gelassen und es wirkte nicht erzwungen. Es ist richtig. Einfach passiert. Weil wenn du dir noch die ersten Staffeln anguckst, ist dieser, ich sag mal wirklich soapige Charakter noch gar nicht so stark da. Aber das hat sich mit der Zeit immer mehr entwickelt.
Ja, ich habe aber tatsächlich auch in den ersten beiden Staffeln, die ja auch Star Trek typisch immer so ein bisschen als die schwächeren Staffeln gesehen werden und ja auch oft sind, ich finde die tatsächlich nicht so schwach, wie ich zum Teil die ersten beiden TNG-Staffeln finde. Klar, man muss halt mit dieser Bajorana-Prophetenkiste irgendwie so.
Und dem Scheißkreis.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, aber auch da gab es tolle Sachen hier, der undurchschaubare Maritza oder Mulibox Mond oder solche Geschichten.
Das stimmt.
Also es gab wirklich eine Menge herausragende Folgen und das hat durchweg hervorragend gespielt halt. Ne? Und auch ich glaube einfach, dass die Serie, die konnte einfach so ein bisschen sich freischwimmen, weil so der Fokus auf den anderen Sachen lag. Weißt du? Einmal auf TNG, dann später auf Voyager, und da konnten die sich so zwischen so im Fahrwasser freischwimmen.
Es lief immer was parallel.
Ja, die liefen nie alleine, im Gegensatz zu den anderen Serien halt, ne?
Genau.
Genau. Deshalb aber die Folge, genau, über die ich mit dir besprechen wollte, ist nämlich eine meiner Lieblingsfolgen von der Serie, nämlich die Folge, die da den deutschen Titel hat, im fahlen Mondlicht oder im Original In the Pale Moonlight, ist die 19. Folge der 6. Staffel, ist in den USA am 15. April 1998 ausgestrahlt worden und bei uns am 12. September desselben Jahres. Die geschrieben wurde, die Folge von Michael Taylor und es gibt einen Drehbuch-Credit gibt es von Peter Allen Fields und der gute Victor Löbbel hat die Regie bei dieser Folge geführt. Ja, was machen wir? Wollen wir ganz kurz ein bisschen was von der Story erzählen oder wollen wir einfach mal die Folge durchgehen? Was meinst du?
Ich denke mal ganz kurz zusammenfassen. Es fängt ja einfach an mit einem Logbucheintrag von Cisco, den man ihn halt auch mal in ungewohnter Pose sieht. Also er wirkt niedergeschlagen, resigniert schon fast. Und er gibt im Endeffekt eine Beichte ab.
Richtig. Also es ist eine Folge, die in Rückblicken quasi erzählt wird. Das ist eigentlich schon so ein bisschen einmalig. Und wir sehen halt, im Prinzip wird sie in Form eines Computerlogbuch-Eintrages erzählt.
Genau, und diese Einträge kommen immer noch mal wieder wie eine Stimme aus dem Off und begleiten teilweise sehr auch noch die Szenen. Das finde ich, das hat man sonst auch nicht wieder gehabt.
Ja, man hat es auch nie so gesehen, dass eine der Hauptfiguren, man hat immer das Computerlogbuch gehört, aber eigentlich nie gesehen, wie einer es einspricht.
Ah, doch, aber das war halt nie so ein großer Kernpunkt.
Ja, jetzt mal, ja gut, mal Kirk oder so, wie er auf der Brücke sitzt oder so. Und dann gab es den Computerlogbucheintrag so darüber, aber so, dass da bewusst einer gesessen hat und diesen Computereintrag diktiert hat, das ist eigentlich, finde ich, relativ einmalig gewesen.
Ja, war ja auch sonst nie so ein essentieller Teil, weil die Bilder sind ja an sich schon, die Geschichte ist schon stark, aber durch seine Off-Stimme, also durch seinen Eintrag, wie er das nochmal danach reflektiert, wie er ja sagt, zwei Wochen später, das legt nochmal eine Schippe drauf.
Ja, also es geht im Prinzip so zusammengefasst so ein bisschen darum, dass der Krieg gegen das Dominion nicht gut läuft und es immer wieder Verlustlisten gibt. Und er, logischerweise, und er diese Verlustlisten halt immer wieder auf den Tisch bekommt und aushängt quasi und es darüber immer Diskussionen gibt, wen haben wir diese Woche verloren halt. Und da beschließt er, dass er was tun muss, dass so eine Art Sieg herkommen muss, um so ein bisschen die Moral der Truppen halt zu heben. Und das Mittel der Wahl ist für ihn, dass er versucht, die Romulaner dazu zu bekommen, diesen Nichtangriffspakt mit dem Dominion zu canceln und sich quasi aktiv eine Rolle in dem Krieg gegen das Dominion zu beteiligen. Und um das zu tun, muss er halt so ein bisschen, also muss er mit Garak zusammen ein Komplott, was wir gleich besprechen, starten, um halt die Romulaner dazu zu überreden, dazu zu bringen, in diesen Krieg einzutreten. Das ist im Prinzip ganz grob die Geschichte
dieser
Folge. Ja.
Es wird allerdings ein wenig komplexer. Also weniger durch das, was wir sehen, als das, was angedeutet wird noch. Genau. Weil es startet ja einfach nur damit, dass dann aus diesen Gründen Cisco beschließt, wie du schon sagtest, dass das nicht mehr so weitergehen kann. Und er will durch irgendwelche Mittel das Dominion reinkriegen. Die Romulaner. Und er will halt mit den romulanischen Botschafter, ich habe den Namen jetzt vergessen.
Der romulanische Botschafter, ja, der hat einen tollen Namen, warte mal. Wenn man seine eigenen
Notizen Vrenak.
Genau, Senator Vrenak, genau. Mit diesem Senator will man halt auf die Station holen, um halt, um mit ihm halt ein Gespräch quasi zu führen und ihn so ein bisschen zu überzeugen, dass er halt interveniert, dass die Romulaner sich dafür entscheiden, in diesen Krieg einzuziehen.
Und da, ich finde, es wird. Und da finde ich auch mal, da gibt es tatsächlich einen guten Dex-Moment, wo ich ja sagen muss, die Schauspielerin hat in den letzten Staffeln, die sie noch mitgespielt hat, echt nachgelassen, weil sie auch, glaube ich, nicht mehr viel Lust hatte. Und da gibt es einen tollen Moment, weil Cisco mit Dex das durchspielt und sie nimmt die Rolle des Senators ein. Und wie sie da so schön mit kühler Logik das alles argumentiert, warum das nicht klappen kann. Also, dass sie ihm richtig Konter gibt, das hat mir echt gut gefallen.
Sie macht das sogar sehr vorausschauend, weil tatsächlich sind die Argumente, die der echte Vrinak später hat, ziemlich ähnlich mit dem, was sie da sagt. Weil es geht ja halt um diese Listen, die immer wieder ausgehängt werden, die Verlustlisten hier. Da ist das Raumschiff Kairo verloren oder verschwunden. Und es ist immer dasselbe, das Schiff ist weg und man weiß nicht, was daraus wurde, vermutlich zerstört. Und da sehen wir ja schon Dex das erste Mal, wie sie davon betroffen ist, weil sie hat die Freundin einer Freundin verloren. Und das wird dann schon so als ein guter Tag gewertet. Ja. Ne? Das ist ja für uns, oh hey, das ist diesmal nur die Freundin einer Freundin. Ne? Und das zeigt aber auch so ein bisschen die Verzweiflung hinter den Linien, dass es nicht nur der Kampf ist, sondern halt diese permanente Angst, die Leute halt zu verlieren, die man halt so kennt. Und als Sisko sich halt dazu entscheidet, gibt es halt dieses Trockenlaufen, also mit Dex, ne, was du gerade beschrieben hast, wo er quasi dann argumentiert, wie man das halt bei Kriegsparteien macht. Das Dominion wird sich, wenn die mit uns fertig sind, auf sie losgehen. Und ja, reine Spekulation, dafür haben sie keine Beweise und pipapo. Und dieses ganze Konter, was Dex macht, ist wirklich echt großartig, weil sie es komplett, jedes Argument von dem sehr emotionalen Sisko komplett auskontert.
Ja, und sie das auch so richtig spielt, wie der agieren würde, dieses kalte, arrogante, das bringt sie richtig schön rüber. Aber es passt ja auch, ich meine mal, sie ist quasi seine beste Freundin.
Ja.
Sie darf ihm also ein paar Sachen sagen. Und sie hat ein paar hundert Jahre Erfahrung und auch vorherige Wirte von ihr waren selber mal Diplomaten. Also hat sie Erfahrung, wie es auf diesem Parkett zugeht.
Ja, natürlich, genau. Und das ist einfach sie war die beste Wahl für diesen Konterpart in diesem Trockenlaufen, finde ich.
Ja, definitiv.
Also, definitiv. Was halt auch großartig ist in dieser Folge, ist Garak, auf den wir ja schon relativ zu Beginn in dieser Folge stoßen. Nämlich indem Sisko noch versucht so, hey Garak, du hier hast ja sicher noch Kontakte in das Cardassianische Reich, alte Kontakte vom Obsidianischen Orden, von dem Geheimdienst, da hast du auch sicher noch irgendwie Connection, kannst du uns irgendwelche Informationen bringen, die uns da irgendwie helfen? Und Garak gibt dann zu, dass er halt noch Connections hat und sagt, ja, ich werde die nutzen und mal gucken, was ich rauskriege. Ne, das ist eigentlich noch relativ harmlos halt, ne, dass er dann nochmal versucht, so ein paar Informationen zu besorgen. Und wie das aufgelöst wird, finde ich sehr, sehr großartig, weil Sisko ihn dann irgendwann ja fragt, relativ früh, ob er was gehört hat von seinen Leuten. Und er sagt, ja, er hatte mit vielen Kontakt und die hassen das Dominion genauso wie wir, aber jetzt sind sie alle tot.
Ja.
Er sagt, und dann macht er noch dieses Business as usual. Man muss tatsächlich der Sicherheit des Dominion oder dem Geheimdienst des Dominions Tribut zollen. Die sind sehr effizient.
Ja, aber Garak, es gibt, glaube ich, keine schlechte Folge mit Garak. Mm-mm. Der Schauspieler ist geil.
Ja.
Die Rolle ist genial. Immer dieses Schweben zwischen, also anfangs vor allem noch, bin ich jetzt wirklich ein böser Agent? Bin ich es nicht? Was er ja immer diese Spielerei mit Begier macht.
Ja.
Und der hat einfach so eine schöne, aalglatte Art. Ich meine, ich liebe einfach Garak. Und ich
hab
auch das Buch gelesen über ihn. Es ist grandios.
Er ist ja schon recht früh in der Serie dabei. Da habe ich mich jetzt im Rewatch so ein bisschen gewundert, dass er schon in einer der ersten Folgen aufgetaucht ist. Ich hatte ihn immer so ein bisschen später eingeordnet, so Richtung dritte Staffel und so, ne? Aber er war wirklich schon in der ersten Staffel relativ früh dabei.
Ja,
halt noch mit einem noch kleineren Part und so. Nur der Schneider, komisch, ein Cardassianer, der zurückgeblieben ist, was da los und so. Aber er war immer von Anfang an wirklich großartig. Naja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt die Situation halt haben, dass wir festgestellt haben, ja gut, die Kontakte können Garak auch nicht wirklich helfen, weil dieser Sicherheitsdienst wohl sehr gut ist, kommen natürlich die nächsten schlechten Nachrichten, wie Sisko so schön sagt, immer in der Nacht. Man sieht, wie er in seinem Quartier schläft. Auch Star Trek-like mit noch relativ hell. Ne? Also
Stimmt. Nicht
kein dunkles Quartier. Ist mir total aufgefallen. Da dachte ich mir, okay, von Licht ausmachen, nachts halten die nicht viel.
Vielleicht kann er bei Dunkelheit nicht schlafen.
Er braucht Helligkeitslicht.
Er braucht ein Nachtlicht.
Ja, vielleicht. Das ist so laut, das ist so groß. Naja, auf jeden Fall wird er zur Brücke gerufen. Und wir erleben etwas ganz, ganz Schlimmes, nämlich, dass das Dominion einen Planeten besetzt hat. Einen Planeten der Föderation, der so mit dem keiner gerechnet hätte, dass sie sich das trauen, nämlich sie haben Beta-Set. Die Heimat von Deanna und Lovaxana Troi besetzt.
Ja.
Unglaublich, oder?
Da, wo noch nackt geheiratet wird, ja.
Ja, und hast du das auf diesem, die haben ja diesen tollen Tisch, ne, diesen Tisch in der Ops,
ja,
wo du halt auch immer so siehst die Truppenbewegung und dann siehst du da immer so große Pfeile, ne, von so, da siehst du so Schiff, kleine Schiffe und dann siehst du einen riesen roten Pfeil auf so einem Planeten. Das finde ich immer sehr schön visualisiert, wie sie irgendwelche Eroberungen oder so
ja, ist dann aber wenigstens gleich klar, was passiert ist.
Die haben eine tolle, du kennst die sicher, natürlich kennst du die Folge Statistische Wahrscheinlichkeiten, auch aus der Staffel, ne?
Ja, sicher.
Und da gibt es ja diese Typen, die auch wie Begier genetisch so hochgezüchtet, genau, sind. Und die halten ja dann auch haben ja so eine Berechnung, dass die Föderation nicht, also die Föderation muss sich ergeben, sonst, und sie müssen in die Sklaverei gehen und nach 5 Generationen gibt es einen Widerstand von der Erde. Ne? Und da gibt es eine Präsentation, die zeigen. Und da siehst du auf dem Screenshot, siehst du die Erde. Und ganz viele Pfeile, die auf diese Erde zeigen und darüber steht, the end is near. Weißt du, und dann denke ich, ich muss immer lachen, wenn ich das sehe, weil ich denke, okay, sie wissen schon, wie man Präsentationen
aufbaut. Okay, das the end is near ist mir nie aufgefallen.
Das steht da, ich schicke dir das nachher mal, das steht wirklich, the end is near. Okay. Steht wirklich als große Überschrift drüber, finde ich super. Man könnte sagen, es ist ein bisschen Drama Queen. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch das Drama, weil man hätte nicht damit gedacht, dass es dem Dominion gelingt, so weit in den Föderationsraum vorzudringen. Aber die Flotten waren mit anderen Sachen beschäftigt und mit Betaset, da haben sie jetzt Truppen abgesetzt und haben halt den Planeten unter Kontrolle. In der Original, also in der Originalidee zu der Folge, sollte es erst Vulkan sein. Aber dann hat man gesagt, na, wir haben eigentlich schon so oft was mit Vulkan gemacht. Und den, so als hätte man das Gefühl, es gibt keinen anderen wichtigen Planeten außer die Erde, nur noch Vulkan. Und deshalb hat man gesagt, nee, wir nehmen jetzt einen anderen. Und das hat deshalb sich mal für Betaset.
Aber es ist aber halt auch eine der Hauptwelten, ja, der Föderation, aber zu der Originalidee werde ich später nochmal was sagen. Es gibt nämlich noch eine originalere Originalidee.
Die ist eher Patriot.
Genau.
Ja, kommen wir nachher zu, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist auch, genau, sehr geil.
Aber damit wird halt auch mal gezeigt, also jetzt ist es nicht nur mit Scharmützeln in der Grenze, sondern jetzt wird wirklich, also das ist für mich so ein erstes Anzeichen, jetzt beginnt der große Feldzug komplett. Wir sichern ja, nicht mehr ab. Wir greifen euch jetzt wirklich da an, wo es weh tut.
Und auch die Erde ist nicht mehr sicher, genau.
Jetzt
und
wir sind, schreit es innerhalb von Sisko wirklich nach härteren Maßnahmen. Wir müssen etwas tun, wir müssen die Romulaner auf Gedeih und Verderb mit in den Krieg ziehen.
Die Besetzung von Betaset ist das Letzte, ist der letzte Stein, der gefallen ist, dass er sich entscheidet, was zu tun.
Ja.
Ja. Er geht halt nochmal zu Garak und gut, da haben wir halt die Situation, mit dem die ganzen Spione sind tot, seine ganzen Kontakte, aber er hat einen Plan und dieser Plan ist halt, diesen romulanischen Diplomaten an Bord zu bekommen und der dann halt, ihn dann halt, ihm quasi was vorzuspielen, optolytisches Datenstäbchen zu geben, etwas, was die Cardassianer benutzen, um Aufzeichnungen zu machen, das kann wohl nicht gefälscht werden.
Es ist nur einmal beschreibbar.
Genau, es ist nicht veränderbar, einmal beschreibbar und wird, so habe ich das verstanden, nur immer für das jeweilige Ereignis überhaupt geschaffen.
Genau.
Ja, genau.
Aber da muss ich aber noch sagen, Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, ich habe mir erst überlegt, wieso macht Garak da mit? Weil im Endeffekt, er opfert ganz viele Gefallen und er tut was für die Föderation. Okay, er tut auch ein bisschen was für sich, aber normalerweise könnte er auch mehr für sich rausschlagen. Aber dann ist mir auch der Gedankengang gekommen, in der späteren Folge, in dem Verlauf der Folge hat man ja auch gesehen, er hat im Endeffekt dadurch die Mittel der Föderation zur Verfügung, genau, um Leute zu bestechen. Und dadurch kann er sein eigenes Ziel durchbringen.
Ja, eigentlich ist er tatsächlich wirklich ein Patriot. Ja. Denn ihm geht es natürlich schon darum, sein Volk irgendwie zu befreien, weil er sieht es als geknechtet schon.
Genau, und es ist einfach nur so, dass jetzt die Föderation, dass der noch geholfen wird, das ist der Bonus.
Richtig, ja. Also er, der Plan ist halt mit diesem Datenstäbchen da was tatsächlich zu fälschen, nämlich eine Besprechung des Dominion, wo über die Eroberung von Romulus gesprochen wird. Und da dieses Datenstäbchen eigentlich nicht zu bekommen ist und nicht zu fälschen ist, aber die halt jetzt eine Möglichkeit gefunden haben durch Garak, ist das halt, können sie damit einen Beweis schaffen, der die Romulaner dazu bringen soll, über diesen Vrinak halt dann zu glauben, okay, das Dominion plant tatsächlich eine
Invasion
von Romulus und sie beschaffen das einmal, dass sie ein Alien, der Tolak heißt, den benötigen sie dafür, denn der ist dafür da, diese holographische Projektion des Treffens des Dominions zu fälschen. Der sitzt aber im klingonischen Gefängnis und ist zum Tode verurteilt, wie wahrscheinlich irgendwie jeder, der im klingonischen Gefängnis ist, wahrscheinlich zum Tode verurteilt ist. Und den müssen sie rausholen, damit der das für die fälschen kann. Das gelingt ihnen, indem sie halt Martok um einen Gefallen bitten. Und der ist auch schwupps da, der Typ. So ein ziemlich schmieriger Typ halt, ne? Der erst denkt, er soll irgendwie für Cisco irgendwie so ein anzügliches Porno-Hologramm-Ding machen. Und
mit fünf Sklavinnen.
Genau. Der ist auch ein bisschen heiß drauf, das machen zu können.
Ja, so ein bisschen schon.
Ja, für die Föderation zu arbeiten und so, ne? Ja, der ist halt auf jeden Fall, bekommt er halt die Aufgabe, diese Projektion zu erstellen. Und wir sehen dann auch die Projektion auf der Holosuite, wo wir halt eine Projektion sehen, wie Yun, Damar und einen anderen Cardassianer die Invasionspläne erklärt und dann halt auch, ne, also es wird richtig wie so ein kleines Kammerspiel aufgebaut. Ja, die Romulaner haben ihre Flotte momentan am Raum der Föderation, deshalb kriegen die ihre Schiffe gar nicht schnell genug auf die andere Seite und wir würden dann innerhalb von 3 Wochen der Romulus erreichen. Und das ist, ich finde es sehr gut, wie diese Hologramme auch miteinander agieren. Es wird ja auch von Garak geklärt, dass er so ein bisschen Misstrauen und Zwietracht noch so mit rein quasi programmiert hat, damit es glaubwürdiger wirkt. Weil auch gleich Damar dann anfängt und so sagt, ja, ich habe mal auch die Projektion gesehen, dass die Erde auch innerhalb von 3 Wochen besiegt ist. Und diese Projektion ist und er eigentlich sogar noch dagegen redet, dass es zu früh ist, das jetzt zu tun, weil der Krieg ja noch nicht gewonnen ist.
Ja, und er verteidigt halt auch noch Dukat, weil er bewundert ihn ja immer noch. Das ist ja auch in der Realität so.
Also das haben sie gut gemacht. Ne? Das haben sie tatsächlich gut gemacht. Sie sagen ja auch, ja gut, es ist besser als das letzte Mal. Beim ersten Mal wirkt es noch sehr steif, dieses Hologramm.
Genau.
Und dafür ist halt Tola da, der auch zwischendurch einmal fast diesen Auftrag hätte gar nicht machen können, weil kaum war er frei, hat er im Quark ein Dabo-Mädchen angebaggert und wie heißt es, Quark hat ihm am Anflug von
Heldenhaftigkeit,
von Heldenhaftigkeit ist er dazwischen gegangen und ist von ihm attackiert worden und er will natürlich jetzt eine Anzeige machen und ihn ins Gefängnis werfen lassen und somit muss Cisco das nächste tun, nämlich Quark jetzt um einen kleinen Gefallen bitten.
Da beginnt der Abstieg.
Da beginnt es endgültig, dass er ihn dazu überreden muss, keine Anzeige zu machen und ihm dafür was gibt.
Da wird es Cisco bewusst, dass er jetzt wirklich Integrität opfern muss.
Genau.
Dass er Odo erklärt, ja, er hat ein ganz wichtiges Projekt für die Sternflotte und Odos Kommentar ja auch noch dazu, dass er sich nicht mit solchen politischen Ränkeschmieden auskennt. Es geht ja nur ums Gesetz. Es hängt alles von Quark ab und dann der Kommentar von Quark, ich habe es doch gewusst. Sie haben mich nicht enttäuscht. Ja. Jeder Mann hat seinen Preis. In ihnen fließt etwas Ferengi-Blut.
Ja, schön, oder?
Und das Gesicht von Cisco, also wie Avery Brooks das spielt, er neigt meistens ja unglaublich zum Overacting. Allerdings da in der Folge hat er sehr oft ein sehr leichtes Mienenspiel, also was schon fast untergeht, aber was so in dieser Gesamtwirkung einfach so zeigt, wie Cisco immer mehr bricht.
Ja, definitiv. Aber er lügt halt auch seine Leute an.
Ja. Ne?
Also das war ja vorher auch, das sind alles so Dinge, die eigentlich nicht Star Trek-like sind halt. Ne? Und er muss sie aber halt machen, weil man auch irgendwie verstehen kann, warum er das macht.
Mhm.
Ne? Weil man sagt, hey, wir können das verstehen, Alter, wenn du täglich hier die Verlustlisten und täglich siehst, wie deine Leute sterben und die Schiffe verschwinden und der Krieg immer schlechter läuft. Irgendwo hat man Verständnis für das, was er da tut.
Ja.
Und es hat ja noch nicht den Höhepunkt erreicht. Auf jeden Fall, Quark lässt sich dann halt quasi bestechen. Auch so ein bisschen... Auch weil es ihm so ein bisschen darum geht, dass er es cool findet, von ihm bestochen zu werden, oder?
Ja, jetzt weiß er auch wieder jetzt habe ich noch jemanden. Er hat sich einmal die Hände schmutzig gemacht. Er wittert, glaube ich, schon wieder Möglichkeiten, dass er mit ihm dann eher noch in Verhandlungen treten kann. Und seine Weltsicht ist bestätigt.
Ja, aber genau. Ja, stimmt. Du hast recht. Seine Weltsicht ist bestätigt.
Und mir fällt dabei immer ein Zitat, ich kriege das Zitat nicht mal ganz auf die Kette, aber aus dieser Folge ein, wo noch die, beziehungsweise nur ein Wechselbald auf der Erde war.
Ja, das ist großartig. Genau. Du meinst, der Zweiteiler, verlorene Paradiese.
Genau,
ja.
Das ist inhaltlich, dass es einfach ist, sich gut und perfekt zu benehmen, solange man im Paradies lebt.
Das hat, nee, das hat, hat das nicht Sisko auch gesagt? Bei der Marquis-Folge, in der, doch bei dem Marquis-Zweiteiler in der zweiten Staffel mit seinem Kumpel Benny, wo er doch mit diesem Ben irgendwie befreundet ist oder wie der Typ heißt, der in der DMZ, in der Kolonie da das leitet und der dann zum Marquis überwechselt. Und da gibt es diese ganz komische Szene mit Admiral hier Nugura oder so, wie heißt die Blonde?
Oh,
hier,
frag mich nicht.
Ja, die auch bei TNG dabei war. Na, auf jeden Fall, die sagt ihm ja auch sowas wie, ja, sie wollen doch wohl nicht sagen, dass die Föderation nicht recht hat. Oder irgendwie so sinngemäß. Und sieht dabei so auf, reißt so die Augen auf, dass ich auch so dachte, oh, das ist ganz übel sowas. Mhm. Und da sagt Sisko nämlich auch genau das. Er sagt, ja, die Leute sitzen im Sternenflottenhauptquartier und es ist kein Problem, ein Engel im Himmel zu sein.
Oder so, ja. Aber ich glaube, ähnlicher Satz folgt in der Folge, Doppelfolge auch nochmal.
Ja.
Aber das passt halt zu Sisko. Sisko ist halt auch immer der Pragmatiker. Er war der Feldoffizier. Das ist einer, der in vorderster Linie immer mitgekämpft hat.
Ja, richtig. Ja, so haben wir ihn ja kennengelernt, ne? Wolf 359. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt halt diesen Tola, der halt dieses Programm programmiert und wir brauchen halt dieses Datenstäbchen. Und um dieses Datenstäbchen zu bekommen, hat Garak es geschafft, eine Quelle aufzubringen, die, was an sich schon ein Wunder gleichkommt, aber der will irgendwie 400 Kilo mimetisches Gel.
Mhm.
Ich glaube, 400 Kilo sind
200.
Es. 200, okay. Und es ist A, verboten, extrem gefährlich, Stichwort biologische Waffen. Und so viel gibt es auch gar nicht im ganzen Sektor. Und Sisko sagt erst nein, dann vergessen wir die ganze Sache. Stoppt dann trotzdem den Turbolift und sagt, ja, okay, na gut, aber über diese Menge kriege ich nicht zusammen. Ne? Und da sagt Garak, ja, gut, über die Menge wird sich verhandeln lassen, aber nicht über die Sache an sich. Und da hat Sisko halt das zweite Mal, wo er diesen Bruch hat. Und am Ende sind es 80 Kilo, die ihm Begier besorgen muss. Und dieses biomimetische Gel ist halt für Kriegsführung, genetische Waffen und solche Geschichten.
Oder Cloning.
Und Cloning, also es ist extrem gefährlich, extrem verpönt, wird sehr kontrolliert. Und man merkt es auch daran, dass Sisko Begier den Befehl gibt, das für ihn vorzubereiten, dass Begier sich extrem wehrt dagegen und es eigentlich auch ablehnt und nur auf den direkten Befehl, den er sich schriftlich...
Wollte ich gerade sagen, das Schriftliche.
Den er sich schriftlich geben
um sich selber abzusichern.
Wann hätte das denn, das hätte sonst nie ein Schiffsarzt gemacht.
Okay,
gib mir den Befehl schriftlich.
Zu dem Zeitpunkt ist ja sowieso Begier schon ein anderer Charakter, da er endlich dann zu seiner Augmentierung steht. Aber
ja, das ist geil.
Der hat sich das auch garantiert ausrechnen können, worum es geht, auch wenn er ja offiziell nichts weiß. Aber auch diese, wie sich dann, wenn es darum geht, auch die Statur von ihm so total verhärtet. Er steht, also ich muss sagen, dass diese Folge lebt von so kleinen, subtilen Sachen, wie er plötzlich an der steht, wie er die Schultern plötzlich so nach hinten unten zieht und sich richtig festmacht und sagt so, nee, das will ich hier schriftlich haben. Also du merkst ihm so unglaublich seinen
Widerstand dagegen.
Genau, aber Alexander Siddig ist auch ein wunderbarer Schauspieler.
Absolut, absolut. Der sich auch eine, ähnlich wie Sisko, eine grandiose Verwandlung gemacht
hat. Genau, und das muss ja auch,
also eine Entwicklung.
Man muss ja auch sagen, er war ja auch wirklich so alt, fast wie sein Charakter selber. Er war wirklich ein N20er. Und kleiner Funfact nebenbei, er war ursprünglich als Sisko vorgesehen.
Ernsthaft?
Ja, er war nur, nur als sie mitgekriegt haben, wie jung er wirklich ist, haben sie auch gesagt, so, nee, es geht nicht.
Okay, auf jeden Fall geht er ja sogar noch einen Schritt weiter, weil er ja sagt, nachdem er den Befehl von Sisko schriftlich bekommen hat, er hatte das wohl geahnt und hat ihm den Befehl schriftlich auf einem Pad übergeben, sagt er, dass er außerdem darüber die Sternenflotte informieren wird.
Ja.
Und Sisko sagt, ja, machen Sie das, nehme ich zur Kenntnis oder habe ich mit gerechnet. Das haben wir vielleicht vorher ein bisschen noch vergessen, weil Sisko trifft das alles nicht ganz aus eigener, also zwar aus eigener Entscheidung, aber er lässt sich das schon, zumindest sagt er das, von der Sternenflotte absegnen.
Ja, aber die machen das auch so halbgar, wie sie das formulieren. So, ja, wir heißen das gut, aber so nach dem Motto, wenn sie erwischt werden, werden wir alles leugnen. So klingt das durch.
Ja, weißt du, die Sternenflotte, diese ganze Führung, die wirkt sowieso in vielen Sachen echt zwielichtig, weißt du? Auch damals, wo das mit den, wo das hier die vereinigte Flotte von Cardassia und den Romulanern auf das Dominion losgegangen sind, wo sie gesagt haben, ja, wir werden Protest einreichen, aber wir machen uns mal Gedanken, wie wir die stoppen. Aber eigentlich gucken wir nur zu, wie es ausgeht.
Da muss ich mal sagen, der Kritikpunkt an nicht genannter neuer Star Trek-Serie, dass es die Sternflottenführung nur aus Admirals besteht. Ja. Das gab es vorher auch. Das gab es vorher auch. Ja. Es scheint primär nur aus Arschlöchern zu bestehen, die eigentlich nur gucken, dass ihr Hintern gerettet ist.
Richtig. Es ist nicht ganz so dramatisch, ne? Aber die leben auch oft so unter Waffen schweigende Gesetze. Weißt du?
Ja, aber
so ein bisschen, ne? So ein bisschen so diesen Style haben die halt oft.
Ja, aber das ist halt auch so, unter so einer Situation kannst du gewisse Gesetze nicht mehr aufrechterhalten. Das ist einfach so, Krieg ist eine andere Situation. Aber was da wieder auffällt, es ist alles in Ordnung, solange meine Hände im Reinen sind. Ich habe nichts gesagt. Alle anderen können, können in den Arsch gehen, aber ich habe alles richtig gemacht.
Ja, jetzt haben wir ja jetzt auch die Situation, weil die haben ja jetzt gut dieses Datenstäbchen und diese Aufzeichnung. Und dann haben sie, jetzt kommt Vrinak an Bord und da kriegt Sisko noch ein paar Tipps von Garak, dass er ihm sagt, ja, und sehen Sie ein bisschen traurig aus, ne?
Ja.
Weil der Krieg so schlecht läuft. Und da sagt auch Sisko zu ihm, ja, die letzten zwei Wochen mit Ihnen, die haben schon geschafft, dass ich ein bisschen trauriger an die Sache rangehe und so, ne? Also er gibt ihm immer so einen mit, auch im Fahrstuhl, ne? Auch wo die zusammen im Fahrstuhl fahren und über diese Stäbchen reden, sagt er ja, ich fahre zu Ops und sagt Garak, ja, man sollte uns nicht so oft zusammen sehen und da sagt er, oh ja, da sagen sie was. Also er ist auch so ein bisschen, ist er auch so, weißt du? Hey, ne? Ich wasche mich, aber ich möchte nicht nass werden, weißt du? Also ein bisschen halt, ne?
Ja.
Weißt du, vielleicht ist das auch menschlich.
Aber damit spielt Garak vor allem am Ende noch mal ganz, ganz deutlich. Das greife ich jetzt mal vor, als er eben ja sagt, was haben Sie eigentlich gedacht? Sie haben mich damit beauftragt, weil ich das tun kann, was Sie nicht tun wollen. Und ihnen ist ganz bewusst gewesen, dass ich das mache, sonst hätten sie mich nicht beauftragt. Und ja, ich denke, er hat recht. Er wollte es sich nicht eingestehen, aber Sisko wusste, dass der das tut, was er nicht tun kann.
Richtig. Ja, natürlich, klar, sonst hätte er nicht ihn gefragt.
Richtig.
Und das wäre nicht so weit gegangen, ob er es nur bewusst oder unbewusst hatte. Ich habe an ein paar Stellen in der Folge auch immer gedacht, ob Sisko wirklich mit der Sternenflotte sich das hat absegnen lassen. Weil er sagt es zwar, aber wir sehen es ja nie. Weißt du, also wir sehen und auch was am Ende passiert mit dem Logbuch und so. Ich meine, vielleicht hat er das auch immer nur gesagt, dass er das hat absegnen lassen. Ne?
Möglich wäre es,
möglich ist es. Das ist die Interpretation. Auf jeden Fall kommt der gute Vrinak an Bord und ich fand es irgendwie sehr witzig, dass dass er mit dem Shuttle kommt und diese Rampe rausfährt und reinfährt und dann das Shuttle die Tarnvorrichtung erst so wenn die Rampe unten ist fällt, weil habe ich mich gefragt, was haben denn die Leute gedacht so in der Andockstation? Wir fahren jetzt mal raus, wir fahren jetzt mal rein.
Ja, was haben die denn Ops gesagt, als sie gesagt haben, das Signal ist gekommen, über dem wir sie informieren sollen? Sollen wir antworten? Nein.
Ja.
Drückt auf aus.
Das ist tatsächlich, auch wenn es sein muss, ist das tatsächlich für mich so ein bisschen die einzige oder so die große Logik, das große Logikloch in dieser Folge, dass ich ehrlich gesagt nie so ganz kapiert habe, warum der Romulaner sich auf diesen Besuch eingelassen hat. Weil auch mit zwei Leuten, weil er hatte doch nichts zu gewinnen daran, oder?
Naja,
im Gegenteil sogar,
Romulaner sind ja was in der Star Trek-Lore sind sie ja eh immer so ein bisschen durchtrieben. Und wenn sie da irgendwo eine Möglichkeit sehen, oh, ich kann da an Informationen kommen, das sind ja ganz oft immer die gewesen, die, obwohl sie eine dicke militärische Macht haben, immer so hintenrum kommen. Daher.
Ja, aber gerade dann bringst du dich doch nicht so in Gefahr. Ich meine, wenn du quasi mit einer Armee, also mit einer anderen Armee im Bunde bist und würdest du dich dann von der gegnerischen Partei mal kurz auf einen Schnack einladen und dann so mit zwei Leuten.
Naja, ich muss nur sagen, die Föderation ist ja keine gegnerische Partei. Es ist einfach nur.
Ja, stimmt. Ach, du hast recht, die haben einen Nicht-Angriffspakt.
Mit dem Dominion, aber die gehören nicht dazu.
Und du hast recht.
Von daher, und
darum geht's ja.
Außerdem, Vrinak ist unglaublich arrogant und übermäßig selbstsicher und herablassend, was die Föderation angeht und traut denen gar nicht zu. Das passt irgendwie zum Charakter, dass er dann wirklich sagt, oh, ich brauche nicht mehr.
Ich hätte in den ganzen Star Trek-Serien auch irgendwie noch gerne mehr von den Romulanern gesehen.
Ja, aber ich glaube, das hätte sie so versaut. Das ist so wie mit den Borg.
Ja, wie die Klingonen. Ja, oder die Klingonen. Die Klingonen hat man halt totgeritten, wiederbelebt und dann totgeritten. Ja. Und wiederbelebt und totgeritten.
Und die Geschichte der Klingonen und die Art, wie sie dargestellt wurde, war auch nie besonders homogen.
Ja, also, das stimmt natürlich.
Die haben erst mit DS9 so eine einigermaßen feste Struktur bekommen, weil sie da ja auch wirklich dauerhaft und immer wieder aufgetaucht sind.
da fällt mir übrigens ein, da haben wir auch mal drüber geredet, also wir beide mal, dass ich ja nicht der größte Esri-Fan bin auf diesem Planeten, ne? Aber, ja, ich weiß, wie sie auch heute aussieht, aber dieser, einer ihrer stärksten Szenen, finde ich, ist, wenn sie Worf ihre Meinung über das Klingonen, über die Klingonen sagt. Wenn sie sagt, dass es halt, eigentlich ist es ein dekadentes Volk, das nur an diesem Glauben hängt, aber eigentlich nicht viel Ehre in sich hat. Ne? Und wo sie ihm diese, sagt, dass sie halt nicht so der Fan davon ist, wie Jadzia es war und ihm, wo man sagt, ja, eigentlich hat sie komplett recht in den Dingen, die sie ihm sagt.
Ja. Ne?
Also, das finde ich einer der wirklich schönen Esri-Dex-Momente. Naja, auf jeden Fall gibt es jetzt auch erstmal ein gemeinsames, das obligatorische Trinken von romulanischem Ale. Ne, das blaue Zeug, was immer aussieht wie irgendeine Mundspülung. Muss jedes Mal dran denken, wenn ich, ne?
Also oder wie, auf jeden Fall sitzen, oder wie wir seit Big Bang Theory wissen, ist es blau gefärbter Wodka.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall führen Sisko und Vrinak jetzt eigentlich genau dieses Gespräch. Ne, eigentlich was in der Art schon so ein bisschen wie Vrinak auch, er hat durchaus Punkte, wie er sagt, warum sollten wir uns da einmischen? Ne? Warum sollte ich meine Leute riskieren oder unser Volk? Wir werden nicht angegriffen, damit können wir gut leben. Sie greifen uns nicht an, die greifen uns nicht an. Wir haben nichts zu gewinnen an der ganzen Sache. Und die Argumentation von Sisko ist ja sehr in die Richtung, wenn man mit uns fertig ist, geht man auf sie zu.
Ja.
Ne? Andererseits.
Ne? Und ich muss sagen, da zeigt sich auch so wieder viel zwischen den Zeilen. Weil vorher, als erstes macht er gleich seine Position klar, ich bin gegen sie, ich halte nicht viel von ihnen. Und er macht erstmal die Replikation des romulanischen Ales nieder. Und als er anfängt, wo er dann so zeigt, oh, ich habe doch Interesse, was sie mir sagen können, kommt dann dieser Satz, ich gewöhne mich langsam an dieses Aroma. Ich habe fast vergessen, dass es nicht echt ist. Und da dachte ich mir, das passt so schön, schön zwischen den Zeilen gesprochen, weil das genau ab dem Moment kam, wo er langsam, ja, wie soll ich sagen, darauf einging, was Sisko ihm sagte.
Er hat ja auch bei der Vorstellung der beiden gibt es ja auch diesen Moment, dieses, was man ja auch dann immer so hört, sie sind der und der, sie sind doch der Mensch, der große Krieger, der Mann, der den Krieg gegen das
Dominion begonnen hat.
Und der Abgesandte der Propheten. Und sie haben uns diesen riesigen Krieg gebracht und irgendwie auf ihren holographischen Bildern sehen sie größer aus. Ja. Nein, also es ist ja auch, also er macht ihn schon, er hat keine Ehrfurcht vor dem Abgesandten, oder?
Betreibt die klassische Manager-Taktik. Als erstes erstmal zeigen, ich bin größer als du.
Ja, richtig. Das ist dieser hier, ich habe die größere Pfeife hier, Inglourious Basterds, weißt du, der Anfang mit der Pfeife, wo Hans Lander da sitzt bei diesem französischen Bauern, wo er sich eine Pfeife stopft und er sich dann eine doppelt so große rausholt und anzündet. Weißt du, so in der Art ist das. Ja. Auf jeden Fall erzählt er dann halt der gute Sisko jetzt dem Vrinak, dass man es geschafft hat, da an eine Aufzeichnung zu bekommen, die übrigens sehr gut von Garak ihm verkauft wurde. Wo Garak sagt ja Sisko vorher noch, und sagen Sie, da sind 10 gute Männer gestorben, um diese Aufzeichnung zu bekommen. Und genau so macht das auch. Er sagt ihm, wir sind an eine Aufzeichnung gekommen, die halt genau das zeigt, nämlich, dass ihr das nächste Ziel seid und dass das Dominion nicht mehr lange warten wird mit dem Angriff. Und dann sind wir wieder auf dem Holodeck und Vrinak guckt sich halt die Vorstellung nochmal an, wie halt Viyun und Damar über das Erobern von Romulus und des romulanischen Empires halt sprechen und sagt natürlich dann genau das, was jeder machen würde. Ja, das will ich erstmal überprüfen. Ne? Geben Sie mir mal das Datenstäbchen mit. Wir prüfen die ganze Geschichte erstmal. Ne?
Ja, und dann denkt man dann eigentlich auch schon, jetzt, oh, es ist durch. Warten. Dann guckt man auf den Timer und merkt, oh, es gibt noch ein bisschen Story. Und dann
wir sind erst bei Minute 33. Ja. Hey, was kommt?
Und dann kommt der Schnitt, ein wütender Vrede. Das ist eine Fälschung. Und du siehst nur, wie wirklich so Sisko so, bam, alles.
Und es ist auch toll. Das ist toll, dass die Szene da nicht mehr weitergeht, ne? Sondern dass du einfach nur, dass er erstmal sitzt er da und sagt, jetzt geht das Warten los, dann wird er da hingerufen, dann wird einfach nur gesagt, es ist eine Fälschung und dann siehst du nur, wie Sisko guckt und dann ist er wieder in beim Computerlogbuch und sagt, und dann brach die ganze Sache über mich zusammen. Und dann erzählt er ja nur noch, was Vrinak gesagt
hat. Richtig.
Vrinak war außer sich. Er hat gesagt, er wird das im ganzen Alpha-Quadranten, wird er diese Sache, diesen Betrugsversuch publizieren und ich kann mich auf keiner Bar mehr blicken lassen und pipapo. Und es ist so herrlich, wie alles zusammenfällt, diese ganzen Lügenkonstrukte. Und man dachte, die Sache ist im Prinzip erledigt ja auch Sisko dachte das. Und er begann halt wieder sein das alte Leben wieder aufzunehmen und weiter sich mit den Listen zu beschäftigen, der Gefallenen.
Ja, und beim Betrachten der Liste, wo er sich wieder unterhält, dieser Satz gefallen ist, den du vorhin gesagt hast, ist es nur eine Freundin einer Freundin gestorben. Und wo Bergier noch sagte, also nach der letzten Situation ist das ein guter Schnitt. Kam dann Worf an und hat auch gesagt, es wurde das Shuttle eines romulanischen Botschafters erwischt. Und er fragt gleich, welches? Ja, das und das. Und dann kommen schon so die ersten vorsichtigen Gedankenspiele seiner Crew rein und sagen, ja, dass wenn sie das nicht mit reinzieht.
Ja, es gibt den Verdacht, dass das Shuttle von einer, also explodiert ist und von dem Dominion zerstört wurde. Und das, da sagen sie auch, das würde wirklich alles ändern. Das könnte sogar die Romulaner mit in den Krieg ziehen und pipapo. Und in dem Moment, Sisko ist natürlich total erst verdutzt, dann entsetzt, dann sagt er, entschuldigen Sie mich. Und dann gibt es einen langen, wütenden Gang. Sisko halt übers Promenadendeck, Fahrstuhl, direkt in die Schneiderei von Garak. Und auch sehr Star Trek-untypisch, Garak erstmal ordentlich niederschlägt.
Ja, bevor der überhaupt irgendwas großartig sagen kann.
Ja, er sagt nichts. Er haut ihm einfach einen auf die Fresse.
Und dann erklärt er ihm das und macht ihn fertig. Und dann kommt halt dieser Satz auch von Garak, ja, was haben Sie denn erwartet, ne? Das ist doch eigentlich ein ganz geringer Preis. Und da zimmert er ihm wieder ein. Und dann konfrontiert er ihn wirklich damit, dass das doch ein wirklich geringer Preis ist. Zwei Leben von Verbrechern und die Selbstachtung eines Sternflottenoffiziers für einen ganzen Quadranten.
Ja, sind ein geringer Preis für die Zukunft des Alpha, für die Sicherheit des Alpha-Quadranten.
Ja.
Also was sagt er? Wenn Sie mich fragen, ist das ein Sonderangebot.
Ja.
Ne? Also er bekommt ja davor noch zwei weitere Schläge ab und Sisko ist ja irgendwie dann sofort klar, dieser ganze Plan. Ihm ist das dann richtig klar, denn er macht nochmal ein bisschen Exposition, dass er sagt, sie wussten, dass das Datenstäbchen nicht standhalten würde, also eine Untersuchung nicht standhalten würde. Sie haben ihn nur hergelockt, um eine Bombe bei ihm an Bord zu bringen, um genau das auszulösen, also einen Mord zu begehen. Und Garak sagt ja, ich war mir nicht sicher, ob Tola gut genug ist dafür. Deshalb war das quasi Plan B. Er sagt, eigentlich war es Plan A. Er sagt, er hatte zwischendurch ja eher schon Angst, dass das Datenstäbchen dieser Untersuchung standhalten würde. Aber er war dann doch sicher, dass Tola dazu nicht in der Lage war. Da wird noch kurz Tola angesprochen, ob er Tola auch getötet hat. Und Garak bestätigt das ja im Prinzip. Ja,
er sagt im Endeffekt, das wollen sie doch gar nicht wissen.
Das wollen sie auch gar nicht wissen. Und also da können wir sicher sein, an der Stelle war mir klar, ich muss keinen Tola-Fanclub für die nächsten Folgen aufmachen.
Nicht wirklich.
Na? Nee, aber es ist halt wirklich, diese ganze Szene auch mit dem, auch Garak, der wirklich ja halt wirklich dreimal auf die Fresse gekriegt hat und schon so am Mund blutet und so. Und dann das halt nochmal erklärt, er sagte, hey, das hätte alles nicht gereicht und pipapo, aber das jetzt werden die Romulaner sich da einmischen, also in den Krieg und Sisko sagt noch so außer sich, aber wir haben dafür keine Garantie und er sagt, doch, haben wir, weil was die finden werden, ist ein toter Botschafter, ein zerstörtes Schiff und ein Datenstäbchen, dass das irgendwie ein bisschen überstanden hat und wo halt der Komplott des Dominion gegen das Romulanische Reich drauf ist. Und diese ganzen Sachen, wo man daraus rausfinden könnte, dass es eine Fälschung ist, das würde man als Spuren der Explosion abtun.
Ja, und somit das ist perfekt.
Ne? Nee,
du?
Ja, ist perfekt.
Ja, und ich muss einfach sagen, wie das dann auch Garak darstellt. Er zeigt ihm eigentlich das Leben, was Garak eigentlich schon immer geführt hat und wo er jetzt auch Teil davon ist. Er ist im Endeffekt der Held, aber kein strahlender Held. Es ist nicht die angenehme Art, der Held zu sein. Du musstest quasi dein Wohlbefinden und alles opfern, damit es dem Rest gut geht. Du hast eigentlich, ja, wie man so schön sagt, er hat sich die Hände schmutzig gemacht.
Ja, das ist es ja auch.
Er hat eigentlich, um die Prinzipien der Föderation zu schützen, hat er sie gebrochen.
Ja, und das ist genau das, was er sagt. Das Einzige, was es uns gekostet hat, waren ein paar Leben und die Selbstachtung eines Sternflottenoffiziers. Und das für den Preis Tausch gegen die Sicherheit des Alpha-Quadranten.
Ja, und dann,
er sagt es ja auch.
Wir kommen uns gerade ins Gehege, ja. Nee, aber ja, auch die letzten Worte, die er dann sagt, weil danach geht es nicht großartig weiter. Da wird nur noch berichtet, was jetzt wirklich passiert, dass sie beigetreten sind. dass der Krieg eine Wende hat, dass sie jetzt anfangen, Dominion-Stützpunkte an ihren Grenzen rigoros anzugreifen. Und dann kommt dieser wunderschöne Monolog von ihm. Gut, ich log und ich betrog. Ich habe Männer bestochen, damit sie die Verbrechen von anderen Männern decken. Ich leistete Beihilfe zum Mord. Aber das Verdammungswürdigste von allem ist, dass ich denke, dass ich damit leben kann. Und wenn ich die vor die Wahl gestellt werden würde, es wieder zu tun, ich würde es. Und er wiederholt das dann nochmal so ein bisschen. Da hat man immer so das Gefühl, er versucht sich selber das beizubringen, dass er damit leben kann. Er kann es nicht, aber er versucht sich das einzureden.
Genau. Er sagt ja, er macht diesen ganzen Eintrag ja auch nur, um Klarheit zu bekommen. Ja. Und das führt er ihn dazu hin. Aber diese ganze letzten Minuten dieser Folge, wo er da sitzt mit dem Glas und auch, wo er dann so wirklich schon sehr zynisch wird, wo er dann erst sagt, die Romulaner haben bereits angefangen, irgendwie 13 Stationen des Dominion anzugreifen. Und er dann aufsteht und das Glas, was er in der Hand hat, so in die Kamera prostet und sagt, das ist ein großer Sieg für die Guten.
Ja.
Also mit einem zynischen Unterton, der wirklich seinesgleichen sucht. Ja. Und das ist so ein Gänsehautmoment. Und dieses Ganze, was du auch gerade eben schön rezitiert hast, das ist so, so fantastisch. Und weißt du, was das... Also, ich kann es verstehen. Und eigentlich hätten wir es wahrscheinlich alle getan.
Ja, aber sagen wir so, wir hätten gewusst, dass es das Anführungsstrichen richtig ist. Aber hätten wir die Eier dafür gehabt, ist eine andere Frage.
Ja, besser ist nicht so wissen und dann wie Sisko vor vollendete Tatsachen
gestellt. Und da muss ich auch sagen, da feiere ich die deutsche Synchro. Weil... Der Avery Brooks, der spricht ja immer so. Und das wirkt im Original schon so ein bisschen. Und wie der deutsche Sprecher das so schön ruhig, leise und gedrückt spricht, fand ich ganz, ganz tolle Arbeit.
Ja, ja. Also der Mann hat schon Bass, ne?
Ja.
Und Timbre. Also das muss man echt sagen. Ja, das ist, es ist ein absolutes Charakterstück. Es ist auf seine Art so absolut nicht Star Trek. Aber dann doch extrem Star Trek halt. Ne?
Ja.
Und das ist...
Das ist aufgezogen, ist wirklich wie ein Theaterstück.
Ja, der Zweck heiligt die Mittel. Könnte die Folge auch heißen.
Ja, aber...
Weißt du, und das ist...
Aber das ist auch so eine reduzierte Folge. Das hätte auch wirklich... wie ein Theaterstück. Immer mit einer Überblendung nur, wenn er erzählt.
Ja.
Am besten so vorm verschlossenen Vorhang und danach geht immer ein auf und da hätten zwei Räume für gereicht.
Ja.
Es ist ganz klassisch aufgezogen und eine Folge, die so einen Eindruck hinterlässt und im Endeffekt wirklich nur von Dialogen getragen wird. Ich meine, das ist eine Special-Effekt-arme Folge hoch 10.
Total. Ja, klar.
Aber das ist so eine Sache, wenn ich jemanden versuche, die ist nein, schmackhaft zu machen. Und der hat kein Problem mit Spoilern, dann zeige ich ihm die Folge.
Das habe ich auch gemacht beim Kumpel, dass ich mit ihm die Folge gezeigt habe, weil ich sie wirklich eine der besten finde. Da hat es nicht ganz so gezogen. Also ich weiß nicht, ob das die ideale Folge ist für jemanden, der das gar nicht kennt halt. Ne?
Ja, okay, das ist halt.
Es setzt viel voraus.
Wegen der Story, halt, ne? Aber man kann es auch einigermaßen so verstehen, wenn man die Person ein bisschen brieft. Aber ich finde, die Folge zeigt sehr genau, wie diese, also ist eine schöne Zusammenfassung dieser Serie. Sie ist, sie bewegt sich sehr viel in den Grautönen. Da gibt es so wenig Schwarz und Weiß. Es ist sehr viel Grau bei der Serie. Manchmal faule Kompromisse und die Serie ist halt ein bisschen charaktergetragener, auch wenn du später geile Schlachten hast. Aber die erinnerungswürdigsten Folgen waren irgendwie immer Charakterepisoden. Und wenn es nur manchmal solche Momente sind, die Geschichten mit den Holosuiten, mit Begier und mit Miles oder als Dex versucht, Kira davon zu überzeugen und sie mit in so einem Prinzessinnen-Outfit so ein ganz einfach rausstürmt.
Ja, ja.
Er hat versucht, mich zu küssen. Ja, das sollte er doch, aber ich bin eine verheiratete Frau. Und Worf steht da gerade frisch auf der Station. Geht das hier immer so zu?
Ja, das ist großartig. Ja, Worf ist da sowieso. Worf hat wie Arsch auf einmal in diese Serie gepasst.
Ja, da hat er endlich Charakter gekriegt.
Der war nahtlos, war der drin. Und er ist dieser ganzen kurzen Beziehung mit hier der guten Diana Troy entgangen, die man ihm versucht hat einzubringen in den letzten Folgen von TNG halt. Ne? Aber der hat einfach nahtlos da reingepasst. Das ist so, als wenn er für diese Serie geboren wäre.
Ja, es ist so, so viele Charaktere sind in dieser Serie aufgeblüht. Miles O'Brien.
Ja, Und ey, überleg mal, wie viele grandiose Nebencharaktere es gibt. Also keine Star Trek-Serie hatte ansatzweise so viele geile Nebencharaktere.
Oder allein
Serie.
Schon solche kultigen Charaktere, die nie was gesagt haben. Jedenfalls onscreen. Morn, ja.
Ja. Morn, aber überleg mal, Garak, Gul Dukat, auch solche wie Damar, auch wie Yun. Ich muss ja ganz ehrlich sogar sagen, auch Vic Fontaine hatte seine
Ja, Momente. Natürlich, gerade. Ja. Und ich muss auch sagen, ne? Die Serie hatte eins. Charmante Schurken.
Ja.
Die hat das, was wichtig ist. Sie hatte gute Antagonisten, für die man sogar Sympathie. Ja. Ich sage nur Gul Dukat. Wie oft habe ich dann auch mit ihm mitgefühlt, weil er war ein nachvollziehbarer Charakter. Der klassische angenehme Schurke, wie in jeder Rollenspielrunde, Quark, mit seiner Beziehung zu Odo. Die beiden hassen sich aufs Blut, aber schätzen sich auch irgendwo, weil die sind beide eigentlich von der gleichen auf der gleichen Ebene, nur die unterschiedlichen Seiten der Medaille. Und dieser Satz von Quark, dass er das ist, was für ihn einem besten Freund am nächsten kommt.
Ja, ich muss auch da auch immer lachen. Es gibt eine Folge, wo Odo sagt, ich ermittle gerade gegen den Quark und den. Sie ermitteln gegen Quark? Ich ermittle immer gegen Quark.
Ja.
Das ist grundsätzlich in jeder Ermittlung immer auch gegen Quark ermittelt. Das ist großartig. Nein, das ist einfach echt so eine so eine Liebeserklärung einfach wirklich an diese Serie, die sich echt Dinge getraut hat. Also ihr seht, es geht nicht nur darum, dass wir ja sagen, wir wollen unbedingt nur das TNG Star Trek. Ne? Wir können durchaus auch mit anderen Sachen leben, wenn es gut ist.
Richtig.
Also sogar sehr, sehr
vor gut. Allem, du hattest vor allem eine Serie, die auch ganz oft folgenlang ohne ihre Hauptcharaktere lief.
Ja.
Ich sag nur die Ferengi-Folgen, wo sie Mugi befreien.
Das ist großartig, die sieben glorreichen Ferengi. Ja. Wie geil sie sich aufregen, als das Dominion an Bord ist und dann, hey Leute, keine Panik, da draußen sind Jem'Hadar da. Ja, natürlich, wir haben sie doch auch hierher gebeten. Ne? Und ich muss jedes Mal lachen, wenn die sich aufregen, da draußen sind Jem'Hadar da, ja, aber wir haben sie doch hierher gebeten. Das ist großartig. Du hast vorhin noch erzählt, du wolltest noch was erzählen, wie es ursprünglich mal gedacht gewesen
genau, ist. Genau, ursprünglich sollte das eigentlich eine Geschichte um Bajor sein, wo Jake im Endeffekt etwas aufdeckt, was über Shakar, also den obersten Anführer, mit dem ja auch Kira mal was hatte, mit wem hatte Kira nichts. Also jeder, der ein bisschen Macht hat, dass er den Abgesandten nicht angegraben hat, ist ja auch irgendwie alles. Und dass dann im Endeffekt diese journalistische Integrität von Jake, die er ja auch, das was für ihn ja sein Rebellionspunkt ist, da wo er sich ja von seinem Vater abhebt, und dass dann Sisko ihn versucht, das auszureden, weil die Stabilität von Bajor wird gebraucht. Aber das wurde dann doch nicht genommen. Vielleicht auch wäre es zu langweilig geworden. Also es hätte nicht die Dramatik gehabt. Beziehungsweise hätte das vielleicht die Geschichte zwischen, also die Beziehung zwischen ihn und Jake so gestört, darauf hätten sie in späteren Folgen ganz extrem drauf eingehen müssen. Und das wäre, glaube ich, zu schwierig geworden.
Das wäre dann in die Richtung gegangen, er möchte halt journalistische Freiheiten und die muss er quasi opfern für das große Ganze quasi. So wäre das
ja dann. Ja, aber dann die Beziehung zwischen den beiden wäre dann, glaube ich, durchgehend im Arsch gewesen.
Ja, oder halt gar nicht. Ne? Und es hätte, ich weiß nicht, dafür haben die eigentlich zu gutes Verhältnis auch immer gehabt. Und,
richtig.
Das wäre so aus dem Nichts gekommen irgendwie so. Ne?
Ja.
Die andere Idee war ja auch eigentlich schon ein bisschen diese, nämlich dass Jake Sisko, eigentlich war es tatsächlich als eine Jake Sisko-Folge geplant, witzig, dass der in dieser Folge nicht dabei ist, dann am Endeffekt, ne, dass Jake Sisko ein Interview mit Garak machen wollte und Garak das nicht wollte und auch Sisko ihn gebeten hat, Garak in Ruhe zu lassen, und da wäre er dann auf was gestoßen, etwas, was Garak und Sisko gemacht hat, um die Romulaner in den Krieg zu bringen. Also das ging dann schon sehr in diese Richtung, die wir jetzt in dieser Folge haben, und da ging es dann halt aber im weitesten Sinne auch dazu, dass es dann so einen Vater-Sohn-Konflikt gibt über das richtige Tun. Halt,
ja, eigentlich wäre einfach nur der Rahmen geändert worden.
Genau,
dass anstatt dieses Logbucheintrags dann die Geschichte von Jake drumherum gewesen wäre. Aber das hätte eine unnötige Ebene drüber gebracht. Und dadurch, dass es diesen Fall wirklich durch die Flashbacks erzählt wird und der Logbucheintrag von Sisko, kriegt das noch so eine zusätzliche Schwere. Das ist die bessere Entscheidung. Es macht die Geschichte verständlicher. Es ist eine, Anführungsstrichen, für die Geschichte unnötige Ebene raus. Und es kann Und dieser Logbucheintrag bietet halt die Gelegenheit, das auch vereinfacht darzustellen. Okay, vielleicht wäre es dann im Originaldrehbuch dann so gewesen, dass dass Jake das in seinen Artikel vorliest, aber
ja.
Trotzdem, ich denke mal, das ist die einfachere und dadurch auch ein bisschen gewichtigere Variante, die wirklich diese nötige Schwere dann bringt, ja, durch die Einsicht von Cisco.
Ja, an dieser Stelle hatten wir dann leider einen kleinen technischen Fuck-up. Somit ist jetzt in den letzten Minuten Raphael leider nicht mehr dabei. Aber wir sind auch im Prinzip mit der Folgenbesprechung fertig. Und ich bedanke mich natürlich ganz, ganz besonders bei Raphael dafür, dass er dabei gewesen ist und bei der Hörerschaft für die geneigte Aufmerksamkeit. Und wir hören uns wieder, wenn es dann wieder heißt, Dinge von Interesse.